ARD.
Als der Krieg begann, war ich 5. Ich habe das damals nicht richtig verstanden. Jetzt aber schon.
Das sagt Urian, ein gerade mal 8-jähriger ukrainischer Junge, der einmal die Woche nach der Grundschule in der Steuerung von Drohnen ausgebildet wird. Eine ausführliche Reportage dazu hören wir später hier im Podcast.
Doch zunächst, der US-Sondergesandte Witkow hat in einem Interview gesagt, der russische Präsident Putin sei bereit zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine. Laut dem russischen Außenminister Lavrov in einem anderen Interview ist das aber alles nicht so einfach.
Die Bereitschaft des designierten Bundeskanzlers Merz zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine sorgt für Debatten.
Und im Nahen Osten, im Gazastreifen, hat Israel ein behelfsmäßiges Krankenhaus angegriffen.
Während rund 350 israelische Autoren ein sofortiges Ende des Krieges dort fordern.
Hallo, ich bin Britta Geltschläger.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der US-Sondergesandte Witkow war Ende vergangener Woche zum 3. Mal in Russland und hat 4,5 Stunden mit Präsident Putin gesprochen. Jetzt hat er in einem Interview mit Fox News gesagt, Putin sei bereit zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine. Ich denke, wir könnten kurz vor etwas stehen, das für die gesamte Welt sehr, sehr wichtig sein würde, so Witkow wörtlich. Das klingt ja vielversprechend.
Ja, bei genauerem Hinsehen ist es das aber nicht. Es geht nämlich um die Zeit nach einer möglichen Waffenruhe und zu der ist Putin ohne Vorbedingungen ja gar nicht bereit. Der russische Außenminister Lavrov hat der Zeitung Kommersant gesagt, welche Bedingungen das unter anderem sind, nämlich dass die Ukraine ihre Ambitionen, NATO-Mitglied zu werden, aufgibt und die Soldaten aus den 4 von Russland beanspruchten Regionen zurückzieht, das heißt aus Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson. Dazu ist natürlich die Ukraine wieder nicht bereit. Also, Witkow hat in der Vergangenheit ja schon mehrfach mit sehr positiven Äußerungen über Putin für Stirnrunzeln gesorgt und mir scheint das jetzt wieder in diese Richtung zu gehen.
Ja, denn gekämpft wird ja weiterhin mit unverminderter Härte.
Allerdings, in der Ukraine sind nach Behördenangaben durch russische Angriffe binnen 24 Stunden wieder mindestens 6 Zivilisten getötet worden und der russische Angriff auf Sumy vom Sonntag wirkt ja auch noch nach. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat deshalb jetzt die Entlassung des Militärgouverneurs des Gebiets veranlasst. Der hatte eingeräumt, dass dort zu der Zeit des Angriffs eine Ordensverleihung an Soldaten stattgefunden hat. Unter den mindestens 35 Toten des Angriffs auf die nordostukrainische Stadt sollen allerdings nur 2 Soldaten gewesen sein.
Ja, und gibt es denn auch in Russland wieder Opfer?
Ja, laut russischen Behörden ist die Grenzstadt Kursk vergangene Nacht von ukrainischen Drohnen massiv angegriffen worden. Eine 85-jährige Frau sei getötet und 9 Menschen seien verletzt worden. Ein mehrstöckiges Wohnhaus habe Feuer gefangen. Auch hat Russland der Ukraine vorgeworfen, erneut Energieanlagen angegriffen zu haben, trotz eines mit den USA dazu vereinbarten Moratoriums. Von 6 Angriffen in den vergangenen 24 Stunden spricht das russische Verteidigungsministerium.
Drohnen spielen in diesem Krieg offenbar eine immer größere Rolle.
Ja, das ist so. Und deshalb gibt es jetzt, nach mehr als 3 Jahren Krieg, schon ukrainische Schulen, die Kurse anbieten, in denen also Jugendliche und sogar Kinder den Umgang mit Drohnen lernen. Auch private Kurse gibt es dazu. Unsere Korrespondentin in Kiew, Maria Fedorova, hat sich den Drohnenunterricht angeschaut und mit Kindern und Lehrkräften darüber gesprochen.
Es ist ganz einfach, sagt Dorian selbstbewusst. Er ist 8, hat langes, helles Haar und trägt ein T-Shirt mit kleinen, bunten Autos. Zuerst den Controller einschalten. Ein kleiner Raum mit mehreren Computern. Das Sonnenlicht fällt schräg auf die Bildschirme. Was dort zu sehen ist, erinnert an ein Rennspiel. Nur nicht auf der Straße, sondern in der Luft. Dorian fliegt Drohne im Simulator. Er ist noch in der Grundschule, aber was Drohnen sind und was sie können, das weiß er schon genau. Ja, ich weiß, dass sie Sachen irgendwo hinbringen können. Aber sie werden auch vom Militär genutzt, um etwas zu zerstören. Als der Krieg begann, war ich 5. Ich habe das damals nicht richtig verstanden. Jetzt aber schon. Sein Vater hat ihm viel erklärt, sagt Dorian. Und er war es auch, der ihn für diesen Drohnenkurs in Kiew angemeldet hat. Kostenlos, offen für Kinder ab 6 Jahren. Im zweiten Kriegsjahr ist er an die Front gegangen. Er fliegt selbst eine Drohne und hat mir alles beigebracht. Jetzt will ich das auch können. Deswegen, jeden Donnerstag nach der Schule wird geübt. 8 Kinder und Jugendliche sitzen hier an Simulatoren. Sie alle haben Eltern, die an der Front oder beim Militär sind. Später in einer Halle fliegen sie echte Drohnen durch einen Hindernisparcours. Manche können noch mehr, zum Beispiel der 16-jährige Ivan. Er baut Drohnen selbst, auseinander und wieder zusammen. So wie seine Lieblingsblogger auf YouTube und TikTok. So habe ich diese Schule überhaupt entdeckt. Ich habe TikToks gesehen, wie sie hier durch Parcours fliegen. Auch Sehi, der Gründer der Drohnenschule, hat sich alles selbst beigebracht. Er trägt einen Dutt, ein gelbes T-Shirt mit der Aufschrift Free Sky Ukraine. Und er grinst, sichtlich stolz beim Erzählen. Den Kurs betreibt er privat auf eigene Kosten, neben seinem Job als Musiklehrer. Und nebenbei bildet er auch Soldaten im Drohneneinsatz aus. Es gab da diesen Moment, der alles ausgelöst hat. Mein Cousin wurde an der Front getötet, er und andere junge Männer. Sie wurden zur Aufklärung losgeschickt. Dabei hätte man auch eine Drohne schicken können, die gab es sogar. Aber niemand wusste, wie man sie bedient. Ich denke mir nur, scheiße, entschuldigt die Sprache. Hätte man ihnen sowas schon 2014 oder 2015 beigebracht, dann hätten sie vielleicht eine Wahl gehabt, zu Fuß gehen oder eine Drohne losschicken. Hier in seinem Kurs sei das nur Sport, sagt Sehi. Eine moderne außerschulische Aktivität, aber eine, die auch wegen des Krieges so gefragt ist. Und dieser Krieg, der wird aktuell mit modernster Technologie geführt. Auch staatliche Schulen greifen das Thema auf, im Fach Verteidigung der Ukraine. 2024 ist ein neuer Lehrplan in Kraft getreten, angepasst an die Kriegsrealität. Mehr praktische Übungen, Erste Hilfe, Verhalten im Ernstfall, Schießtraining und der Umgang mit neuen Technologien, etwa mit Drohnen. Pflicht für alle in der 10. und 11. Klasse. Hier an einer privaten Schule in Kiew lernen auch Jüngere das technische Basiswissen. Es ist 9. Der erste Unterricht ist noch nicht vorbei, da ertönt der Luftalarm. Okay, alle in den Sportsaal, alle runter. Alexandra Ilyushenko ist Informatiklehrerin. Sie unterrichtet an einer staatlichen Schule und die Hälfte der Woche hier an einer privaten. Heute trägt sie Sneaker und einen Kapuzenpulli. Und spricht locker, fast kumpelhaft mit den Schülerinnen, die sich im Untergeschoss versammeln. Hier warten sie auf Entwarnung. Ich kann das Thema nicht umgehen. Manchmal stellen sie Fragen, die mich richtig aus dem Konzept bringen. Einmal wollte meine Klasse wissen, wie schnell Raketen einschlagen. Dann haben wir gemeinsam gerechnet, wenn eine Rakete vom Typ XY mit dieser Geschwindigkeit fliegt, wie lange braucht sie, bis sie Kiew erreicht? Ein anderes Mal ging es um eine kreative Malaufgabe, Thema Drohnen, und ein Kind zeichnete eine Schachette. Gemeint ist Kamikaze-Drohnen, die Russland fast täglich gegen die Ukraine einsetzt. Ja, ein Kind hat sie einfach aus dem Gedächtnis gemalt. Eine Malaufgabe zu Drohnen? Alexandra sagt, ja, bewusst. Sie hat das Thema ganz gezielt in ihren Informatikunterricht eingebaut. Wir haben gelernt, wie man sie zusammen und auseinanderbaut, wie man sie steuert, ein bisschen wie man lötet. Kira ist 12 Jahre alt. Bevor der Kurs losging, wusste sie kaum, wie Drohnen funktionieren. Am Anfang des Schuljahres waren Leute vom Militär bei uns. Sie haben gezeigt, welche Drohnen im Krieg eingesetzt werden, kleinere und größere. Solche Besuche haben wir ab und zu, dann bringen sie verschiedene Sachen mit und erklären sie uns. Ihr Mitschüler Mark klingt noch ruhiger, noch gelassener. Feindliche Shahed-Drohnen fliegen fast jede Nacht, aber ich habe keine Angst. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich wohne jetzt seit 2 Jahren in Kiew, das gehört irgendwie dazu. Das sind Erfahrungen, die Lehrerinnen und Pädagogen in einem vom Krieg gezeichneten Land jeden Tag machen. Diese Kinder, sie sind schnell erwachsen geworden. Ihre Witze sind härter, ihre Fragen direkter. Sie wissen Dinge, die Kinder eigentlich nicht wissen sollten. Und sie machen sich Gedanken über ihre Zukunft. Manche kommen zu mir und fragen, wenn wir hier über Drohnen lernen, heißt das, dass wir bald eingezogen werden? Und ich sage, nein, ich bringe euch das nicht bei, damit ihr an die Front müsst. Ich will das auch gar nicht. Ich will euch einfach zeigen, wie es funktioniert. Ich will, dass ihr lernt, Drohnen zu steuern. Das kann man auch ganz woanders gebrauchen. Und trotzdem, wäre es nicht besser, gerade die Jüngeren ein Stück weit von all dem abzuschirmen? Wenigstens im Klassenzimmer etwas Alltag zu bewahren. Wir wurden dazu gezwungen, uns da weiterzubilden. Unser Land ist zu einem Testlabor für die neuesten Kriegstechnologien geworden. Was hier ausprobiert wird, wird später oft weltweit genutzt, militärisch und auch zivil. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Nicht nur die Erwachsenen, auch die Kinder.
Tja, und wegen der großen Erfahrung im Umgang mit Kampfdrohnen, über die man in der Ukraine inzwischen verfügt, hat ihr Botschafter in Deutschland, Oleksiy Makeyev, jetzt vorgeschlagen, dass die Ukraine doch Bundeswehrsoldaten im Umgang mit Drohnen schulen könnte. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat er gesagt, er könne sich das gut vorstellen, denn kein deutscher Soldat habe die Erfahrungen, die die Ukrainer haben. Mit diesem Argument wirbt Makeyev auch für den von Kiew angestrebten NATO-Beitritt der Ukraine. Sein Land verfüge über die stärkste Armee in Europa, nämlich über fast 1 Million Menschen, die ganz genau wissen, wie man gegen die Russen kämpft.
Ja, und für diesen Kampf will die Ukraine schon lange Taurus-Marschflugkörper aus Deutschland haben. Der bisherige Bundeskanzler Scholz von der SPD hat das abgelehnt. Der designierte neue Kanzler Merz von der CDU ist dafür. Die Debatte hat jetzt wieder Fahrt aufgenommen. Geht die SPD ohne Scholz in einer künftigen schwarz-roten Regierung denn damit?
Also zumindest Unionsfraktionsvize Wadefuhl hält das für gut möglich. Der Mediengruppe Bayern hat er gesagt, auch die SPD wisse, nicht zuletzt seit den erneuten russischen Kriegsverbrechen in Sumy am vergangenen Sonntag, dass man mit Putin anders umgehen müsse als bisher. Das sei auch das gemeinsame Verständnis und gewissermaßen der Geist in der Arbeitsgruppe Außen- und Sicherheitspolitik bei den Koalitionsverhandlungen gewesen, sagt Wadefuhl. Man werde also zu einer Entscheidung kommen, die von allen getragen werde. Bundesverteidigungsminister Pistorius von der SPD, der Gerüchten zufolge ja im Amt bleibt, hat sich auf einer Veranstaltung allerdings irritiert über die Debatte gezeigt. Neu losgetreten hatte die ja am Sonntag CDU-Chef Merz, der eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in Aussicht gestellt und dabei als mögliches Ziel eine Zerstörung der russischen Brücke zur annektierten ukrainischen Halbinsel Krim ins Spiel gebracht hatte. Der Vizechef des russischen Sicherheitsrates Medvedev hat Merz daraufhin jetzt auf X als Nazi bezeichnet.
Ja, dann kommen wir zum Schluss noch kurz zum Nahen Osten. Israel hat wieder im Gazastreifen angegriffen, und zwar ein Feldlazarett.
Ja, das war eine behelfsmäßige Klinik in Al-Mawasi, wo Hunderttausende Palästinenser in Zeltlagern leben. Israel hatte diese Gegend eigentlich als humanitäre Zone ausgewiesen, dennoch kommt es auch dort immer wieder zu Angriffen. Nach Angaben eines Sprechers des Feldlazaretts kam dabei jetzt mindestens ein Mensch, ein Sanitäter, nämlich ums Leben. 9 weitere Patienten und Sanitäter sind demnach verletzt worden, 2 von ihnen lebensgefährlich. Israel wirft der militant-islamistischen Hamas ja grundsätzlich vor, sich in Kliniken und in Wohngebieten zu verschanzen und dadurch für die vielen zivilen Opfer im Gazastreifen selbst verantwortlich zu sein. Krankenhausvertreter bestreiten das immer wieder. Doch erst am Sonntag hatte Israel ja das Al-Ahli-Krankenhaus bombardiert, weil die Hamas darin angeblich ein Kommandozentrum betrieb.
Und jetzt haben rund 350 israelische Schriftstellerinnen und Schriftsteller in einem Brief ein Ende des verheerenden Gazakriegs gefordert.
Genau, und zu den Unterzeichnern gehören auch bekannte Autorinnen und Autoren wie David Grossman und Tseruya Shalev. Die Times of Israel zitiert aus dem Schreiben: Dieser Krieg gefährdet das Leben israelischer Soldaten, der Geiseln und verursacht schreckliches Leid für hilflose Zivilisten in Gaza. Und weiter: Die Taten, die in Gaza und den besetzten Gebieten verübt werden, geschehen nicht in unserem Namen, aber sie werden auf unser Konto gehen. Die Unterzeichner fordern ein sofortiges Ende des Militäreinsatzes gegen die islamistische Hamas, eine Rückkehr der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und eine internationale Vereinbarung über die Zukunft des Gazastreifens. Und sie werfen dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu vor, den Krieg aus persönlichen Erwägungen fortzusetzen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Britta Geldschläger aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.